Okay, ich bete zu Anfang. Vater, ich danke dir, dass du komplett meinen Mund füllst, dass du mich von Kopf bis Fuß durchflutest. Ich danke dir, dass du meine Stimme füllst, auch im Physischen, dass alle Heiserkeit jetzt weggeht. Ich danke dir, dass du meinen Mund füllst, dass ich einfach nur dein Lautsprecher bin, dass alles, was aus mir kommt, nur von dir kommt. Und alles, was wir heute lernen dürfen, uns wirklich begeistert. Ich danke dir für jede Analogie in dieser gigantischen Geschichte, die du uns gezeigt hast, die du uns heute zeigen wirst. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du jedes Herz jetzt vorbereitest, dass jeder das verstehen und greifen kann, dass jeder nicht denkt, also dass keiner das nur als Fakten ansieht, sondern auch das Geistliche daraus verstehen kann und dass du uns wirklich Offenbarung schenkst, jeden Einzelnen, dass jeder in dieser gigantischen Bibelstelle und in diesem gigantischen Drumherum wirklich das greifen kann, was du für jeden Einzelnen hast. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen ins Herz sprichst, dass du die Herzen vorbereitest und fruchtbaren Boden draus machst. Und ich danke dir wirklich, dass du, Heiliger Geist, durch diesen Raum gehst und jedem diese Offenbarung schenkst, die du mir geschenkt hast, dass jeder das genauso greifen und verstehen kann, von Kopf bis Fuß, und es jeden berührt und begeistert, genauso wie du es bei mir getan hast. Ich danke dir wirklich, dass jeder alles verstehen wird und alles greifen kann und dass du einfach geistlich komplett Offenbarungen schenkst und Durchbrüche schenkst. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ewig weiter anbeten können. Aber jetzt kommt das Wort, das Manna. Ja, ich habe ein Thema mit dabei, das mich sehr, sehr begeistert hat. Und zwar, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr euch erinnert, ich habe 2019 war es, glaube ich, schon mal über bleibt in meiner Liebe gepredigt. Oder bleibt in mir, so irgendwie hieß die Predigt. Und da hat Gott mir schon unfassbar viel über den Weinstock gezeigt. Und er hat mir ja auch schon die Offenbarung über die Bibelstelle, warum Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat an dieser Hochzeit, gezeigt. Und man denkt immer, jetzt hat man alles verstanden, und dann kommt Gott und zeigt dir noch mal mehr und es geht noch tiefer und es begeistert dich noch mehr. Und ich liebe es an der Bibel, dass du Bibelstellen lesen kannst, immer und immer wieder, die du seit Jahrzehnten, wirklich Jahrzehnten kennst, und immer wieder, wenn du sie anschaust, zeigt Gott dir was Neues, eine neue Nuance oder was noch Tieferes oder auch Teile, die du vorher noch nie gesehen hast, die so tief gehen, dass du dir denkst, wie blind war ich die letzten Jahre? Und so ähnlich war es hier. Ich hatte von der Arbeit aus einen Workshop und dann sind wir abends noch in eine Weinwanderung gegangen und hatten eine Weinprobe, und das war zwar Freizeit, aber ich war da so ein kleiner Nerd und habe, also so ein kleiner Streber, und habe die ganze Zeit mit meinem Handy mitgeschrieben, weil mich die ganzen Sachen, die diese Frau uns über den Weinberg erklärt hat, so begeistert haben, dass ich mir dachte, krass, jetzt verstehe ich diese Bibelstelle noch mehr. Also habe ich mich hingesetzt und das Ganze noch weiter recherchiert und auch nochmal alles nachgeprüft, was diese Frau uns in dieser Führung erklärt hat. Aber ich hoffe, ihr werdet genauso krass staunen wie ich. Und wir werden uns jetzt einfach mal diese Bibelstelle anschauen. Wahrscheinlich kennt sie auch jeder, aber wir lesen einfach mal die Verse durch und dann bauen wir darauf auf, was der Weinstock alles so für Geheimnisse für uns bereithält. Die Bibelstelle steht in Johannes 15, Verse 1 bis 7, und ich habe die Neues Leben Übersetzung. 15, Vers 1 bis 17. Oh, Entschuldigung, 1 bis 17. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Vers 4: Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Warum können wir um alles bitten und es wird uns gewährt? Ich glaube, wir können nicht beten und sagen, Gott macht dieses Blatt zu einem Affen. Wir sind keine Zauberer. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, werden wir jedes Gebet mit der richtigen Absicht beten. Wir werden keinen Schwachsinn beten, sondern wir werden das beten, was uns verheißen wurde in der Bibel. Gesundheit gehört mir, Heilung gehört mir. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, weiß ich ganz genau, was ich beten kann und was ich beten sollte, was mir gehört, was ich einfordern darf. Und dann wird mir dieses Gebet erhört. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, dann habe ich ja auch die richtigen Wünsche. Dann wünsche ich mir kein Ferrari, sondern dann wünsche ich mir realistische Träume. Und dann erfüllt Jesus mir diese Herzenswünsche, weil ich mit ihm verbunden bin. Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Das ist das Ziel, warum wir Früchte tragen sollen. Nicht, dass wir die Früchte tragen und die Früchte toll sind, sondern damit Gott alle Ehre bekommt. Jede Frucht, jeder Dienst, alle Gaben, alle Dinge, die wir von Gott bekommen, die wir als Früchte bezeichnen, schauen wir auch gleich an, was die Früchte sind, soll da sein in uns, damit wir Gott alle Ehre geben können. Und viele Früchte und diese Jüngerschaft sind zur Ehre Gottes. Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Vers 10. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Weil Jesus den Vater über alles geliebt hat, als er hier auf der Welt war, hat er ihm gehorcht. Und umgekehrt, weil wir in seiner Liebe bleiben, wollen wir ihm gehorchen. Das ist so ein Geschenk, dass wir in so einer Leichtigkeit die Gebote erfüllen können, weil wir ihn lieben und weil wir ihm gefallen wollen. Wenn wir jemanden gern haben, dann wollen wir gern das Richtige tun. Wenn wir unsere Eltern lieb haben, dann wollen wir gern uns an die Regeln halten, weil wir wissen, dass diese Regeln nur und nur gut für mich sind. Weil die Regeln nicht aus Härte oder aus Bitterkeit oder aus Ungerechtigkeit entstanden sind, sondern weil diese Regeln von meinen geliebten Eltern sind, um mich zu schützen. Und wenn ich das verstanden habe und in dieser Liebe mit Gott verbunden bin, dann weiß ich, dass ich alle Gebote halten will, weil ich ihn liebe und weil es ihm wichtig ist. Aber nicht, weil ich muss. Jesus ist unser bestes Vorbild. Auch er hat alles eingehalten. Er hat Gott gehorcht. Er hat jeden einzelnen Schritt befolgt. Er hat sich von Johannes taufen lassen. Er ist zuvor in die Wüste gezogen. Er hat alles gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat nirgendwo gesagt, das finde ich unnötig, das finde ich schwachsinnig oder sehe ich nicht ein oder habe ich keine Lust. Und auch am Kreuz hat er gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber ich gehorche dir. So schwer es auch ist, ich liebe dich so sehr, Vater, ich tue, was du möchtest. Ich ordne mich dir unter, weil er die Früchte und den Sieg dahinter schon gesehen hat. Und auch wir können den Sieg in unserem Leben sehen, wenn wir uns an seine Gebote halten, weil Gott es immer belohnt. Er sagt nicht, du musst es tun und dann kommst du selbst zu kurz, sondern er sagt es auch immer mit Versprechen, Ehre Vater und Mutter, damit du ein langes, erfülltes Leben hast. Er schenkt dir gleich was. Was ist das für ein Vater? Was ist das für eine Liebe? Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Er sagt uns immer wieder, bleibt in meiner Liebe, bleibt bei mir, auf dass ihr gute Früchte tragt, damit meine Freude euch erfüllt. Und zwar nicht einfach nur irgendeine Freude, sondern diese Freude soll vollkommen sein. Die können wir uns gar nicht vorstellen, diese vollkommene Freude. Unsere Freude ist an Bedingungen geknüpft. Wenn es uns gut geht oder was Tolles passiert, dann können wir uns freuen. Auch hier kleiner Reminder an die Predigt Freude, übernatürliche Freude. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben schon viel darüber lernen durfte, was Freude wirklich bedeutet. Und diese Freude, die ich in mir trage, diese vollkommene Freude, auch ich bin ein Mensch und mache Fehler und auch meine Freude ist nicht immer da, aber wenn ich diese Freude, diese vollkommene Freude in mir trage, ist es genau das, was die Menschen sehen. Wie oft ich schon angesprochen wurde, warum ich montagmorgens gute Laune habe, warum ich immer gut drauf bin, warum ich immer fröhlich bin, das ist ein Licht, das ist Zeugnis, das ist... Ja, dann kannst du immer wieder sagen, naja, ich trage die Freude in mir, die übernatürlich ist. Und das ist so ein gigantisches Zeugnis. Vers 12. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und im Umkehrschluss, weil wir seine Freunde sind, wollen wir das Richtige tun. Und daran werden die Menschen uns erkennen, dass wir Jünger sind, weil wir das Richtige tun, weil wir uns einander lieben, weil wir Gottes Gebote einhalten, weil wir diese übernatürliche Freude in uns tragen. Was gibt's Leichteres, als zu evangelisieren, weil die Leute uns ansprechen? Nicht wir müssen sie ansprechen, sondern sie kommen und spüren das, was in uns ist. Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Welches Geschenk, dass er uns nichts vorenthalten hat, dass er uns alles gesagt hat, was er vom Vater gehört hat. Wenn ihr die Bergpredigt und alle Predigten, die Jesus so gehalten hat, hört, das ist so gigantisch, dass er uns nichts vorenthalten hat, dass er uns alles gesagt hat, was der Vater ihm gezeigt hat. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Jesus forderte die Jünger auf, ihm nachzufolgen. Nicht die Jünger sind hingegangen und haben gesagt, Jesus, du bist cool, ich komm mit dir. Er hat gesagt, hey, ihr seid hier gerade am Fischen, kommt mit, ich mache euch zu Menschenfischern. Und sie haben alles stehen und liegen lassen. Sofort sind sie ihm gefolgt. Ich finde es gigantisch. Und vor kurzem habe ich mich selber gefragt, ob ich bereit wäre, sofort Jesus nachzufolgen, physisch. Ob ich einfach mal irgendwo hinziehen würde, irgendwo hingehen würde, wenn Jesus sagt, komm und folge mir nach. Ich bin froh und dankbar, dass Gott zu mir sagt, folge mir in deinem Herzen. Und bin ich dazu bereit, komplett ihm zu folgen, mit vollem Herzen, mit vollem Bewusstsein, mit allem, was ich bin? Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, und zwar Frucht, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. So, das waren jetzt mal die Verse bis hierher. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an. Überlegen wir uns mal, was in einem Weinstock passiert. Dort wächst etwas. Wachstum im Allgemeinen bedeutet, dass etwas in Bewegung ist. Wenn wir jetzt physischen Wachstum anschauen, Wachstum in unserem Herzen kann man vielleicht nicht immer sehen. Da wächst jetzt nicht irgendwie eine Knolle aus unserer Brust oder irgendwas aus unserem Finger und man sieht es. Aber Wachstum im weltlichen oder im natürlichen, eine Pflanze, die wächst, die bewegt sich. Und in dieser Bewegung verändert sie sich. Es bleibt nicht, wie es ist. Wenn ein Blatt wächst, das war zuvor da, du machst einen Tag später ein Foto und das Blatt ist woanders. Es verändert sich. Und wenn wir das aufs Geistliche übertragen, wissen wir, Gott hinterlässt Spuren in uns. Er verändert uns jedes Mal, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Das sollte unser Ziel sein, dass wir nicht unverändert aus seiner Gegenwart rausgehen, sondern dass er uns verändern darf, dass wir das zulassen und dass er uns auch verändern will. Das will er auf jeden Fall. Er will uns immer wieder zu einem besseren Menschen machen. Er will uns vor allem heilen, uns trösten, uns erquicken, erbauen. Und das sollten wir uns ganz oft fragen, darf Gott uns noch verändern? Aber eigentlich sollte es so sein, dass Gott Spuren in unserem Leben hinterlassen darf, jedes Mal, wenn wir in seiner Nähe sind, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was soll denn wachsen? Und zwar die guten Früchte. Ich glaube, jeder weiß es, aber schauen wir uns einfach noch mal kurz an. In Römer 7, Vers 4b steht zum Beispiel, jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen. Das heißt, gute Taten für Gott. Das sind zum einen gute Früchte. Dann lesen wir in Philipper 1, Vers 11. Und euer Leben reiche Frucht trägt. Da fehlt der andere Teil des Satzes. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht. Das steht in Vers 10. Aber so Vers 11 fängt eben mit diesem Und an. Euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, sodass Gott es ist, der geehrt und gelobt wird. Es ist eigentlich ziemlich einfach, wenn wir das so lesen. In unserem Leben ist es nicht immer leicht, aber Jesus Christus bewirkt diese Frucht. Nicht wir können diese Frucht bewirken, nicht wir können sie erzeugen, sondern einzig und allein Jesus Christus kann diese Frucht in uns bewirken, wenn wir mit ihm verbunden sind. Schauen wir uns auch mit dem Weinstock gleich nochmal genauer an. Das ist so gigantisch, dass Gott ausgerechnet eine Pflanze erschaffen hat, die uns so viel beibringen kann. Und genauso gigantisch ist es, dass er einfach Schafe erschaffen hat, die so besonders sind, wo man sich denkt, warum erschafft er ein Tier, was nichts tragen kann und blökt und die Stimme schon von so weit weg hört? Sonja und ich waren die Woche spazieren mit ihrem Hund und dann waren wir bei den Schafen und die blöken da mö, mö. Und schon von weit weg kam der Besitzer von diesen Schafen, das ist glaube ich kein Schäfer, kein Hirte, aber trotzdem der Bauer. Und wir haben das Auto noch nicht mal gesehen, sind die schon rüber zur Weide, also auf die andere Seite von der Weide gerannt und haben geplökt ohne Ende. Und ich so, hä Sonja, was passiert hier? Und sie nur, ja wahrscheinlich kommt gerade der Bauer. Und wirklich Sekunden später erst hat man das Auto gesehen und da fahren ständig Autos vorbei. Und ganz unten kam das Auto und die haben das Auto erkannt. Die haben das Auto einfach erkannt. Meine Schafe hören meine Stimme. Ein Schaf, was einfach nichts tragen kann. Was hat sich Gott dabei gedacht? Gott sei Dank ist sein Joch leicht, wenn wir Schafe sind. Diese Frucht, die wir tragen sollen, kann nur Jesus in uns bewirken. Und warum macht er das? Damit Gott alle Ehre bekommt. Und das ist so gigantisch, dass das unser Ziel sein sollte. Nicht, dass wir toll sind und wir irgendwelche Talente haben, dass wir auf einer Bühne stehen und toll singen oder toll tanzen können oder was auch immer für Früchte da auch sein können. Die sind nicht dafür da, damit die Person Ehre kriegt, sondern einzig und allein Gott. Ich glaube auch, dass jedes Talent wirklich von Gott ist. Es gibt ja auch die Bibelstelle, wo Gott sagt, er verteilt die Talente. Und was machst du mit diesen Talenten? Natürlich alles zu seiner Zeit. Nicht jeder, der singen kann, soll auch auf der Bühne stehen. Aber dieses Talent darf er und sollte er einsetzen, um Gott zu preisen. Und nicht, um in der Welt Erfolg zu haben. Die Früchte im Geist. Hier sind die Früchte, die wir, glaube ich, schon kennen. Aber schauen wir uns das nochmal an. Galater 5, Vers 22 bis 23a. Also die erste Hälfte vom Vers 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Früchte in uns wachsen lassen. Also andere Früchte, als wir von uns aus haben. In einer ganz Leichtigkeit haben wir Bitterkeit, Zorn, Eifersucht. Das ist alles in uns, unser Fleisch. Aber der Heilige Geist lässt andere Früchte in uns wachsen. Und zwar Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Eigentlich jede einzelne Frucht, die wir brauchen, um die Gebote einzuhalten, jede einzelne Frucht, um Jesus immer ähnlicher zu werden und jede einzelne Frucht, um erfüllt von ihm zu leben und Licht zu sein. Dann schauen wir uns mal die Ernte von einem Weinstock an. Die Ernte hängt von vielen Faktoren ab, und zwar von Fortschritt und von Reife. Du kannst keine Trauben ernten, die noch ganz klein und schrumpelig sind. Du kannst auch keine Trauben ernten, die schon viel zu lange da hängen und schon verdorrt sind. Das heißt, der Fortschritt und die Reife dieser Früchte sind wichtig, dass du sie ernten kannst. In unserem Leben zeigen sich diese Früchte also auch immer erst dann, wenn sich das alles in seiner richtigen Zeit entwickelt hat. Und die Ernte hängt vom Wetter ab. Nur Sonne reicht nicht, nur Wind reicht nicht und nur Regen reicht nicht. Das ist notwendig in unserem Leben. Also auch die Umstände in unserem Leben. Ich glaube, Wind und Regen würde man als Umstände vergleichen. Die sind wichtig, damit unsere Früchte wachsen. Und der Zeitpunkt der Ernte ist wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenn man zu früh erntet, sind die Beeren noch unreif. Wenn man zu spät erntet, haben die Beeren zu viel Wasser verloren. Dann ist auch total interessant, man kann Trauben ernten mit einem Vollernter. Dadurch werden sie durch Rütteln und Klopfen von dem Ganzen befreit und werden geerntet. Geht schnell, ist toll, ist cool. Aber von Hand schont die Rebe. Finde ich auch total interessant, dass Gott nicht durch unsere Herzen durchpflügt mit so einem Schüttler und Rüttler und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ernten wir, sondern mit Liebe erntet er. Und er freut sich über jede Frucht, die er ernten kann. Die Ernte, auch ganz interessant, geht nur einmal im Jahr. Du kannst nicht sagen, ich habe dreimal Lust auf Trauben dieses Jahr. Alles braucht seine Zeit. Der Zyklus dauert immer ein Jahr und jede einzelne Phase braucht seine Zeit. Der Reifeprozess dauert den ganzen Sommer. Du kannst nicht sagen, im Mai, Juni, jetzt ernte ich schon mal die Trauben. Nee, alles zu seiner Zeit. Das ganze Jahr ist pflegenotwendig. Werden wir auch gleich noch ein paar Faktoren sehen, warum Pflege notwendig ist in dem Weinstock. Und vor der allerersten Ernte sind 3 bis 4 Jahre Pflege notwendig. Finde ich auch interessant, dass man nicht einfach so, zack, schon kann man loslegen, sondern da ist erstmal Pflege notwendig, bevor die erste Ernte fällig sein kann. Die Pflanze selbst ist eine starkwüchsige Klettersträucher. Ich mach's einfach so, wie es da steht. Auf jeden Fall finde ich total interessant, wenn man die nicht beschneidet und nicht stutzt und so weiter, werden die bis zu 10 Meter hoch. Was bringt dir eine Traubenpflanze, wenn die so wuchert? Es ist so viel Arbeit notwendig, dass du gute Trauben ernten kannst. Links und rechts ist Platz notwendig für Erziehung und Beschneidung. Ich finde es so interessant, dass es Erziehung heißt. Die nennen das wirklich Erziehung. Wir brauchen auch Erziehung. Und zwar jedes Jahr. Jedes Jahr ist diese Erziehung und diese Beschneidung notwendig. Und auch super interessant, der Weinstock und die Reben brauchen Halt mit einem Draht. Wir brauchen auch Halt. Und zwar nicht einen Halt, der schon da ist, nicht einfach nur Erde, sondern wir brauchen einen Halt, den Gott uns gibt. Und die Wurzeln müssen tief graben, weil dort die Mineralien sind, die den Wein, die Trauben ganz besonders schmackhaft machen. Wir brauchen auch tiefe Wurzeln. Ich habe das Ganze auf der Seite www.bibelstudium.de nochmal nachrecherchiert und da habe ich einen kleinen Abschnitt, den wir jetzt mal zusammen lesen werden. Den hätte ich nicht zusammenfassen können oder anders formulieren können, der ist einfach so toll und super interessant. Die Rebpflege im Winter, darum geht's jetzt, also es gibt die Pflege im Winter und die im Sommer, aber die im Winter ist sehr interessant. Und zwar die Arbeit im Weinberg beginnt im Winter mit dem Rebschnitt. Der Weinstock besteht aus dem Stamm, das wäre in dem Fall in unserer Bibelstelle Jesus, einer an Drähten angebundenen Burgrebe, das sind wir, und den daraus im letzten Jahr senkrecht nach oben gewachsenen Trieben. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich hier 2 Bilder. Ihr seht den festen Stamm mit diesem knorkeligen Holz, mit dem man übrigens sonst gar nichts anfangen kann, hat mein Papa mir gestern erklärt. Damit kann man nichts bauen, keine Möbel machen, nichts. Ist einfach nur knorkeliges, störrisches Holz. Und es wächst so nach oben und das ist so, wuchert so schnell, wenn du das nicht beschneidest, hast du keine guten Trauben. Und wie aufwendig das ist, sehen wir jetzt eben in diesen Abschnitten. Diese Triebe hatten im vorigen Jahr aus einigen Knospen Trauben hervorgebracht. Die Knospen, die nicht geöffnet wurden, nennt der Winzer schlafende Augen. Aus ihnen bilden sich jetzt die neuen Triebe, die später die Trauben tragen. Also nicht jeder dieser komischen Sprieße hat jedes Jahr Frucht. Auch wir haben nicht in jedem Bereich nonstop Frucht. Und vor allem die Christen, die gar keine Früchte tragen, sind die, die Gott abschneiden muss. Das schauen wir uns auch noch an. Der Winzer schneidet die alte Burgrebe bis zu der Stelle ab, wo der stammnächste Trieb aus dem Vorjahr herausgewachsen ist. Diesen Trieb schneidet er auf etwa 12 jener schlafenden Augen zurück und bindet ihn als neue Burgrebe an. Das Binden und Biegen sorgt für eine gleichmäßige Versorgung der Triebe mit den nötigen Nährstoffen. Gott muss uns auch manchmal binden und biegen und festbinden. Er muss uns erziehen, in die richtige Richtung biegen. Und uns dort festbinden, wo wir richtig sind und nicht falsch wachsen lassen. Beim Rebschnitt muss der Winzer zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren, den sogenannten wilden Reben, unterscheiden. Im Winter sind sie äußerlich gleich, aber sie unterscheiden sich darin, in welcher Beziehung sie zum Stamm stehen. Steht die Rebe auf der nun 2-jährigen Burgrebe, ist sie fruchtbringend. Steht sie aber auf altem Holz, ist sie unfruchtbar. Ich finde das so gigantisch. Sie kann viele Triebe haben, bringt aber nie Frucht. Wenn also aus diesem alten Holz diese Triebe entstehen, dann sind da vielleicht Triebe, aber da wird niemals eine Traube dran wachsen, weil der Ursprung, wo sie gewachsen ist, falsch ist. Weil sie nicht mit dem Stamm verbunden ist, der Stamm, der in die Erde geht und die Nährstoffe einsammelt. Eine solche Rebe muss an ihrer Entstehungsstelle abgeschnitten werden. Wenn du in eine Sackgasse fährst, musst du so lange zurückfahren, bis du wieder an der Stelle bist, wo du falsch abgebogen bist. Finde es ganz schön gigantisch. Sie ist nutzlos. Der Rebschnitt verkleinert die Pflanze zwar optisch, Aber dadurch werden die verbleibenden Reben optimal mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt. Sieht man das Ganze jetzt mal auf die krassen, nicht fruchtbringenden Christen, die Jesus irgendwann abschneiden muss oder Gott, weil er der Weingärtner ist, dann wissen wir, Glaube ohne Früchte ist nutzlos. Genauso sind diese Reben nutzlos. Sie müssen weg, damit die anderen mehr Frucht tragen können. Und auch wenn man es aufs kleine Detail bricht, auch in unserem Leben gibt es Bereiche, die keine Früchte tragen, die abgeschnitten werden müssen. Bereiche, die falsch gewachsen sind. Das sind auch noch ganz krasse Details dabei in dieser Rebpflege, die wir ganz am Ende anschauen. Aber wir müssen quasi nonstop verändert werden und beschnitten werden und gepflegt werden. Die fruchtbare Rebe dagegen hat eine echte Lebensverbindung zu dem Weinstock und profitiert damit von dem Lebenssaft, der aus den Wurzeln durch den Stamm in die Rebe fließt. Sie muss gebogen und gebunden werden. Nur weil sie mit ihm verbunden ist, muss sie aber trotzdem auch noch gebogen und gebunden werden. So will der Vater auch bei dem Gläubigen, der Leben aus Gott hat, eine Haltung der Demut bewirken. Biegen ist eine Haltung der Demut. Wir beugen unsere Knie vor dem König der Könige. Genauso biegt der Winzer, der Weingärtner diese Reben nach unten. Du kannst nur gebogen werden, wenn du demütig bist. Du kannst nur deine Knie vor Gott beugen, wenn du demütig bist. Diese Haltung ist die Haltung, die wir brauchen. Kein störrisches Holz, was einfach nur senkrecht nach oben wächst und stolz ist, sondern wir müssen geschmeidig bleiben, biegbar bleiben. So will der Vater auch bei dem Gläubigen, der Leben aus Gott hat, eine Haltung der Demut bewirken, die ihn auf eine optimale Aufnahme der Nährstoffe des Wortes Gottes vorbereitet. Alles tote und abgestorbene Material hatte keine intakte Verbindung, keine Beziehung zum Weinstock. Das heißt, aufs Geistliche übertragen, alles tote, abgestorbene Material ist eigentlich tot und abgestorben, weil es keine intakte Verbindung zu Jesus hatte. Alles hängt von dieser intakten Beziehung ab, in dem Weinstock und auch in uns. Ist diese intakte Beziehung aber vorhanden? Ist alles so, wie es ist, diese Verbindung im Weinstock, dann muss sich die Rebe keine Gedanken machen, sondern, und sie muss sich auch nicht stressen, sondern die Früchte entstehen von alleine und sie reifen von alleine heran. Die Rebe muss sich nicht denken, jetzt muss ich mit aller Kraft Früchte tragen, sondern das passiert von alleine, wenn sie mit dem Stamm verbunden ist. Wenn wir also nonstop mit Gott in Verbindung sind und mit Gott in Kontakt bleiben, müssen wir uns auch nicht stressen. Unsere Früchte wachsen dann von alleine. Wir müssen nur zulassen, dass der Weingärtner uns beschneiden darf, dass er uns biegen darf, dass er uns formen darf und dass die Verbindung intakt bleibt, dass wir am richtigen Stamm anwachsen. Dann wachsen die von alleine. Ich muss einfach nur in Kontakt mit Gott bleiben. Und es ist sowieso das Wichtigste. Jeden Tag stille Zeit zu haben, jeden Tag Kontakt mit ihm zu haben, Gespräche mit ihm zu führen, in seine Gegenwart zu treten und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit uns verändern zu lassen. Und wir brauchen ihn sowieso. Und das Interessante ist, falls ihr die Farbe euch gemerkt habt, ich habe alles in dieser anderen Schriftart mit hellblau gemacht, jedes Mal, wenn Jesus gesagt hatte, wer in mir bleibt, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, wer mit mir verbunden ist. Ich finde es gigantisch, dass er sich so oft wiederholt. Als ich die ersten Male diese Bibelstelle gelesen hatte, dachte ich, sag mal, ist er dement? Warum sagt er das so oft? Ich glaube eher, wir sind die Dementen und wir müssen das so oft hören. Er betont das so oft und im Jüdischen ist es einfach so, dass Dinge, die besonders wichtig sind, mehrfach wiederholt werden, weil sie so wichtig sind. Und er sagt immer wieder, bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir, bleibt bei mir, bleibt mit mir verbunden. Damit meine Freude euch erfüllt, ja eure Freude soll vollkommen sein. Was ein Geschenk. Und getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Wir können nichts erreichen in unserem Leben. Wir können nichts schaffen ohne ihn. Wir brauchen ihn in jedem Bereich unseres Lebens und vor allem auch in jedem Dienst. Wir brauchen ihn. Wir müssen ein gefülltes Gefäß sein, das randvoll ist und wir dienen, weil unser Gefäß voll ist und es überläuft. Und nicht, wir sind ein Gefäß und wir geben und geben und geben und irgendwann ist unser Gefäß immer leerer und wir sind ausgelaugt von unserem Dienst. Nein, wir sollen überfließend voll sein, sodass wir aus Überfluss geben können in unserem Dienst und auch in unseren Finanzen. Die Beschneidung, ist auch super interessant, ist nur von Hand möglich. Da gibt's keine tollen Maschinen bisher. Das menschliche Auge ist notwendig. Die Sorgfalt des Vaters ist notwendig, um zu sehen, wo muss ich beschneiden. Und ich fand den Satz auch super interessant, dass im Winter es mit dem optischen Auge nicht zu sehen ist, welches die fruchtbare Rebe ist. Das muss der Winzer dann sehen. Und diese Beschneidung ist das ganze Jahr notwendig. Das ist harte Arbeit. Und das Interessante ist, dass das Ganze mit einer akkubetriebenen Schere gemacht wird. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal bei der Weinlese war. Selbst wenn man Weinlese macht und nur die Trauben abzwickt, ist schon ziemlich anstrengend. Ich habe das mal als Kind gemacht bei Freunden. Aber diese ganzen Äste zu beschneiden, die sind viel dicker, die sind so richtig störrisch. Jemand, der schon mal in einem Blumenstrauß irgendwelche Zweige hatte, die irgendwie hölzern sind, die mal durchzuzwicken, damit die schön angeschnitten sind, ist ganz schön schwer. Irgendwann geht es ganz schön in die Hand. Und dafür brauchen die Weingärtner mit akkubetriebene Scheren. Es braucht ganz schön viel Kraft. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott diese Kraft und diese Fürsorge hat, dass er uns beschneidet, dass er dieses kräftezehrende in Kauf nimmt, dass wir richtig wachsen. Und was ich auch super interessant fand, in der Bibelstelle steht zwar, dass alles abgeschnittene Material verbrannt wird, aber es wird auch als Dünger verwendet. Alle Fehler, die wir machen, die können uns zum Besten dienen, indem wir davon lernen. Das wird unser Dünger, um die richtigen Früchte wachsen zu lassen. Wenn du einmal einen gewissen Fehler gemacht hast, wirst du ihn nie wieder tun, hoffentlich. Das heißt, deine Fehler können dein Dünger sein. Mach nicht die gleichen Fehler immer wieder, sondern lern daraus. Lass es zu deinem Dünger werden. Diese Erziehung ist jedes Jahr notwendig. Fruchtbare Triebe werden gezielt neu ausgerichtet. Auch wir müssen immer wieder neu ausgerichtet werden. Und dann kommt schon die Rebpflege im Sommer. Auch im Sommer heißt nicht, jetzt ist Sommer, jetzt können wir planschen, sondern da ist auch viel Arbeit notwendig. Ja, lässt man die Rebe nämlich wachsen, wie sie will, würde sie total anfangen zu wuchern. Sie treibt viel Holz, Ranken und Blätter, aber nur kleine Beeren. Also die Trauben werden eigentlich Beeren genannt. Ich hoffe, das hat euch bis hierher noch nicht verwirrt, dass ich das öfters gesagt habe. Sie wird also nur kleine Beeren haben. Wenn man jetzt überlegt, was man mit den Beeren macht, egal ob man sie isst und sie lecker sein sollen oder ob man Wein daraus macht, sie sollen groß, prall, fruchtig, süß und viel Feuchtigkeit haben. Sie sollen also viel Wasser in sich tragen. Wenn sie zu trocken sind, wirst du da wenig Saft rauskriegen und wird auch im Mund nicht so lecker sein. Das heißt, es ist wichtig, die ganze Arbeit zu machen, nur damit man am Ende wundervolle, tolle Trauben hat, tolle Früchte hat. Und da gibt's einige krasse Sachen, die in dieser Rebpflege im Sommer gemacht werden müssen. Das sind ein paar Fachbegriffe, ich hoffe, die verwirren euch nicht. Aber zum Beispiel das Ausgeizen. Das bedeutet, dass unerwünschte Triebe entfernt werden im Sommer. Wir schauen uns auch gleich den geistlichen Hintergrund an. Ich zeige euch erst kurz diese paar Aufgaben, die im Sommer gemacht werden und dann den geistlichen Hintergrund. Also Entfernen von unerwünschten Trieben, merkt euch das. Gipfeln bedeutet, dass man die Rebspitzen entfernt, damit die Frucht mehr Kraft bekommt. Dann gibt's noch das Heften, Entfernen der Ranken und Anbringen von Bändern, Pfählen, damit die schnell treibende Rebe nicht abknickt. Schauen wir uns auch gleich an. Und den Laubschnitt, damit Lichtversorgung und Durchlüftung gewährleistet ist. Das sind jetzt viele Fachbegriffe und ihr denkt euch, was will die jetzt damit? Ihr werdet gleich sehen, was daran das Gigantische ist. Fangen wir mal mit dem Ausgeizen an. Das wird auch Reinigung genannt. Geistlich gesehen bedeutet das, dass wir in unserer sündigen Natur immer wieder Triebe haben, die in die falsche Richtung gehen, falsche Triebe, die müssen entfernt werden. Wir werden, wenn wir nichts aktiv tun und nicht aktiv mit Gott nonstop verbunden sind und uns beschneiden lassen, werden wir immer wieder Früchte aus unserer alten Natur tragen, weil sie in uns sind. Weil es leichter ist. Unkraut wächst so viel schneller. Und diese Triebe, die falsch sind, die nicht gut sind, die aus der falschen Natur entstehen, müssen entfernt werden. Auch in unserem Herzen müssen wir immer wieder Beschneidung zulassen. Früchte, die nicht in Ordnung sind. Zorn im Straßenverkehr, das ist, glaube ich, meine größte Frucht. Oder auch manchmal Zorn, wenn was nicht läuft, wie ich das will. Das sind Früchte, die in uns manchmal hochkommen, die müssen immer wieder beschnitten werden. Und es gibt auch Früchte, mit denen man immer mal wieder Probleme hat. Nur weil man einmal Eifersucht weggeschnitten hat, heißt es nicht, dass wir nie wieder eifersüchtig werden. Nur weil wir einmal zornig wurden und das Ganze abgeschnitten haben von Gott, heißt es nicht, dass niemals wieder uns irgendwas triggern könnte. dass wir nicht mehr sauer werden. Wir haben immer wieder, müssen wir, genauso wie der Winzer, immer wieder diese falschen Triebe abschneiden. Wir müssen vor allem schauen, welches die falschen sind und immer wieder bereit sein zu sagen, Herr, hier bin ich, halt mir bitte den Spiegel vor, zeig mir, was ist nicht in Ordnung. Beschneide mich, schleife mich, forme mich. Das wird er wahrscheinlich nicht von alleine tun, sondern er ist ein Gentleman und wartet darauf, dass du sagst, hier bin ich. Ich habe zwar Angst und ich duck mich auch schon, aber ich bin bereit. Sage ich ganz oft, okay Gott, ich habe zwar Angst, aber mach alles weg. Und von mir aus mach alles auf einmal weg, auch wenn es dann noch so schmerzhaft ist. Ich will, dass ich dir gefalle, ich will, dass ich nur Platz für deine Früchte habe, ich will dir dienen können, ich will, dass alles, was von mir kommt, weg ist. Weil meine sündige Natur widerlich und eklig ist, weil das alles raus muss, weil das alles rausgewaschen werden muss. Und weil, wenn wir nicht wachsam sind, das immer wieder einschleichen kann. Wir müssen also aufpassen, dass diese Früchte des Fleisches nicht immer wieder in uns hochkommen. Das Heften hat mich fast am allermeisten berührt. Diese Ranken, wenn ihr euch an das Bild von der Weinrebe erinnert oder wenn ihr an ein Bild von Weinreben denkt, sind da immer so kleine Schnörkel. So kleine, die in so Spiralen wachsenden kleinen Ärmchen. Und die sind eigentlich dafür da, dass sich die Traube, die Rebe, irgendwo festhält. Sie hält sich von alleine fest, aber wir haben gerade gelesen, der Winzer schneidet die alle ab und macht sie selbst fest. Und als ich das gelesen habe, habe ich losgeheult, weil ich mir dachte, krass, diese Dinger, mit denen die Rebe versucht, sich Halt zu verschaffen, das hat sie ja, sie hat die Möglichkeit, macht der Winzer trotzdem weg. Gott muss unsere Stützen, die wir manchmal aufbauen in unserem Leben, muss er entfernen, um uns zu zeigen, dass nur er uns den Halt verschaffen kann. Er allein kann uns diesen Halt geben, der uns im größten Sturm stillstehen lässt, der uns nicht wanken lässt, der uns auf fruchtbarem Boden und auf festem Boden wachsen lässt, nicht auf steinernem Boden, wo wir wieder abstürzen, oder auf Sand, wo unter uns wegbricht. Er muss diese Stütze sein, diesen Halt. Und ich finde es gigantisch, dass Gott einfach eine Pflanze erschaffen hat, die doch eigentlich die Fähigkeit hat, sich selbst festzuhalten. Und der Winzer sagt, nö, ich lasse nicht ein paar dran, weil die funktionieren ja, sondern er macht sie alle weg und sagt, hey, ich habe da was Besseres. Ich habe Drähte, Bänder und Pfähle. Die funktionieren besser. Was ich habe für dich, funktioniert besser. Ich bin dein Halt. Ich allein kann dich stützen, dass du das aushältst. Und das Gigantische ist ja, eigentlich würde die Pflanze ja anders wachsen. Sie würde ja ganz viele Arme haben, sag ich mal, an denen überall Trauben wachsen. Die würden sich selbst festhalten, schön und gut. Aber Gott sagt, nee, ich möchte die Fruchtbaren behalten, die Guten behalten. Und weil die ja dann viel schwerer sind, als sie eigentlich sein sollten, brauchen sie noch mehr Halt, als den Halt, den sie sich selber halten könnten. Was ist das für eine gigantische geistliche Weisheit, auch in unserem Dienst? Ist es nicht total paradox, dass wir so viele Dienste machen können und den Menschen in unserem Umfeld dienen und so viel geben und trotzdem niemals selbst zu kurz kommen? Dass wir niemals das Gefühl haben, ich habe keine Zeit mehr für meine anderen Sachen? Wir kommen niemals zu kurz. Und wenn wir mehr Früchte tragen, dann hat Gott diese Stütze, die uns hält. Und all unsere eigenen Stützen muss er entfernen, manchmal. Der Laubschnitt fand ich auch sehr, sehr interessant. Diese anvertrauten Dinge in unserem Leben sollen Früchte bringen. Wenn aber manchmal diese Blätter dazwischen wachsen, quasi Dinge zwischen mich und Gott sich reinschieben, dann muss der Winzer diese Blätter entfernen. Diese Blätter hindern uns daran, dass uns das Licht der Liebe und die Gemeinschaft Gottes direkt bescheinen kann. Diese Blätter sind quasi wie so ein Sonnenschirm, die den Trauben Licht klauen und die das Ganze buschiger und dichter werden lassen, sodass der Wind nicht durchwehen kann. Ich brauche das Licht Gottes und ich brauche den Wind des Heiligen Geistes, der durchwehen darf. Diese Blätter müssen abgeschnitten werden, weil sie zwischen mir und Gott sind. Und der Traubenschnitt selbst finde ich auch super interessant. Diese Winzerin hat uns erklärt, ist eigentlich schon von der Logik her, ich weiß gar nicht mal, ob ich das gefragt hatte oder jemand anderes, was macht denn einen teuren, guten Wein aus? Jetzt im Nachhinein betrachtet ist es einfach nur logisch, aber ich dachte eigentlich schon irgendwie, naja, besonderer Boden, eine besondere Rasse der Pflanze, also irgendwie eine besondere Art. Wahrscheinlich spielt es auch mit rein. Aber viele Trauben bedeuten billiger Wein, wenig Trauben teurer Wein. Weil altes Aroma in diese wenigeren Trauben viel kostbarer und intensiver wird. Die Winzer schneiden also Trauben ab, die eigentlich gut sind, damit diese anderen Trauben, die noch übrig bleiben, viel mehr Aroma, viel mehr Vitamine, viel mehr Zucker und Geschmack bekommen. Du denkst vielleicht, das Üppige ist viel mehr wert, die Früchte, die man sehen kann, sind viel mehr wert. Aber viel kostbarer ist die Qualität vor der Quantität. Und Gott hat so eine Liebe zum Detail, dass er sagt, mir ist es viel wichtiger, dass du wenig Früchte hast und die aber kostbarer sind. Du kannst nicht alles können. Du bist nicht perfekt. Aber diese Früchte, die du trägst, sollen kostbarer sein. Und genauso wie auch die Beschneidung generell, am Anfang stand es ja schon da, dass es erstmal nach weniger aussieht und nach einem Mangel oder nach einem Fehlen, aber es macht das Ganze kostbarer. Und wenn man jetzt alles pflegt und hegt, ist noch ein wichtiger Schritt notwendig, und zwar der Schutz. Auch hier wieder ein Ausschnitt aus diesem Artikel. Wenn die Rebe die ersten Trauben zeigt, besteht die besondere Gefahr, dass Wildtiere und Vögel in den Weinberg eindringen und die Früchte auffressen. Wenn da keine Früchte hängen, interessieren sich die Tiere doch gar nicht dafür. Der Feind kommt auch nur, um zu rauben, wenn da Früchte sind. Wenn es irgendwann mal ganz ruhig ist, nimm dich in Acht. Oder guck in den Spiegel, vielleicht eher. Das klingt hart, aber wenn wirklich da gar nichts los ist und der Feind dich komplett in Ruhe lässt, wahrscheinlich dann, weil du auf dem falschen Weg unterwegs bist, weil du falsch marschierst, weil du in der Sackgasse bist, in der Einbahnstraße. Viele Menschen fragen immer, warum soll ich Christ sein? Es gibt doch so viele Menschen, denen geht es gut. Ja, weil der Teufel sich denkt, die marschieren eh schon auf dem falschen Weg, dann gönne ich das denen. Denen muss ich nichts rauben. Aber die Christen, die die guten Früchte tragen, die mir wehtun, die greife ich an. Das heißt, es ist so wichtig, die Trauben zu beschützen. Der Weingärtner hat dafür verschiedene Hilfsmittel. Zäune, Scheuchen, Bänder, um die Reben zu beschützen. Ich glaube, unsere größte Vogelscheuche wäre die Zungensprache, dass wir einfach mal losbrüllen und den Feind rausschmeißen und ihn verschrecken und ihm widerstehen, dann muss er fliehen. Wir brauchen Zäune, in dem Fall wahrscheinlich die Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen Schutz und wir brauchen Bänder, damit wir verhindern können, nein, du kommst da nicht rein. Wir müssen verhindern, dass der Feind in unser Leben kommen darf. Wir müssen diese Trauben, diese Früchte in unserem Leben beschützen. Gott hat uns auserwählt und dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen, aber auch, dass unsere Frucht bleibt. Wir müssen diese Früchte beschützen. Nur weil wir jetzt in irgendeinem Dienst oder in irgendeiner Gabe und in irgendeiner Frucht sprießen, müssen wir trotzdem auch aufpassen, dass sie uns nicht geraubt werden. Dass sie vor allem auch nicht verderben von falschen Nuancen. In unserem Leben können sich Dinge einschleichen, die verhindern, dass die Frucht, die wir Gott bringen wollten, bis zur Ernte bleibt. Es können sich also Dinge einschleichen, in dem Fall diese Tiere, die mir die Trauben klauen, und dann habe ich nichts mehr da zur Ernte. Im Hohelied 2, Vers 15 werden wir besonders vor den kleinen Füchsen gewarnt, die den Weinberg verderben wollen. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die unsere Frucht für Gott verderben. Ein bitteres Wort verdirbt so leicht unsere Sanftmut, eine Unfreundlichkeit unsere Nächstenliebe und eine kleine Verlockung unsere Selbstbeherrschung. Oft sind es nur diese kleinen Füchse in unserem Leben, die unsere Früchte verderben. Nur eine kleine Nuance von Stolz, wenn du vorne auf der Bühne stehst, verdirbt deinen Dienst. Nur eine kleine Nuance von Neid verdirbt deinen Dienst deiner Schwester oder deinem Bruder, dem du gerade dienst. Eine Kleinigkeit verdirbt alles, was du aufgebaut hast. Einmal jemanden angeschnauzt, auf den du so viel, in den du so viel investiert hast, kann so viel Verletzung und Schmerz verursachen, dass alles, was du aufgebaut hast und was du durch deinen Dienst bewirkt hast, zerstört werden kann. Wir haben von Gottes Seite aus auch viele Hilfsmittel zum Schutz und zur Verfügung. Anders als die Rebe sind wir jedoch selbst dafür verantwortlich, sie auch zu nutzen. Das ist der einzige Unterschied zur Weinrebe. Ansonsten ist dieses Beispiel durch und durch toll. Aber diese Schutzmaßnahmen müssen wir selber anbringen. Und zu guter Letzt können wir uns doch mal vorstellen, welche Freude der Weingärtner hat, wenn er dann im Herbst kommt und seine Früchte sieht und sieht, dass diese ganze Arbeit, und das war sehr viel Arbeit, wie ihr gerade gelernt und gesehen habt, und die ganze Mühe, die er investiert hat, sich gelohnt haben. Wenn er die Frucht sieht, wie sehr wird er sich darüber freuen? Gott hat Freude an seinem Sohn. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, über den ich mich freue. Daher bleibt genau mit diesem Jesus verbunden. An ihm hat Gott seine Freude. Und wenn wir mit ihm verbunden bleiben, können wir genau die gleichen Früchte bringen und so viel bewirken im Geist. Und zum Abschluss lesen wir einfach nochmal die einzelnen Verse, die positiven Verse aus dieser Bibelstelle, um das Ganze jetzt nochmal aus dem anderen Verständnis zu sehen. Ich bin der Weinstock, Vers 5. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Wir wollen viele Früchte bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir brauchen ihn. Und es ist so gut, sich einzugestehen, dass wir ihn brauchen. Das heißt nicht, dass wir versagen oder nicht gut genug sind, sondern wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn und es ist gut zu verstehen, dass wir ihn brauchen. In meiner Schwachheit ist Gott stark. Und je mehr wir uns eingestehen, wie schwach wir sind, desto mehr kann er wirken. Und je öfters ich vor Gott trete und sage, ich bin so leer, ich habe eigentlich gar nichts. Je leerer ich bin, desto mehr kann er mich füllen. Wie oft sind wir so voll mit allem, was uns beschäftigt und dann ist da ganz wenig Platz. Wir müssen uns erstmal ausschütten manchmal und einfach alles vors Kreuz bringen, was uns belastet, was uns beschäftigt. Und auch wenn wir das manchmal gar nicht merken, dass da viele Dinge sind, die uns beschäftigen, wir denken immer, wir beten an, wir beten an, wir beten an. Und dann sitzen wir da und denken, sprich zu mir und es passiert nichts. Wie soll Gott sprechen, wenn wir so gefüllt sind mit allem, was uns beschäftigt? Und weil wir beschäftigt sind, merken wir das ja gar nicht. Das habe ich die letzte Zeit so sehr gemerkt. Jedes Mal, wenn ich stille Zeit gemacht habe, wie oft ich mich hingesetzt habe, ich habe meine Bibelstellen gelesen, ich habe noch nicht mal vorher gebetet, Herr, zeig mir, was du mir zeigen willst. Ich habe einfach losgelegt, losgelesen, dachte, wow, 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 und zugeklappt und weitergemacht. Und ich dachte mir hinterher, ja, und was war das jetzt? Das war jetzt einfach nur coole Bibelstudium und das war's. Das war keine Zeit mit Gott, das war keine Gemeinschaft mit Gott, das war keine Nähe. Und ich habe ihm 0,0 Raum gelassen, erstens mir zu zeigen, was er überhaupt wollte. Ich habe einfach gelesen, was ich jetzt Lust hatte. Und ich habe ihm 0,0 Zeit gelassen und Möglichkeit gelassen, mir hinterher zu sagen, was er mir da überhaupt zeigen will. Nur in ihm, wenn ich mich ausschütte und ganz viel Platz lasse für ihn, kann ich Frucht tragen. Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Alles, was du trägst an Früchte, damit der Herr verherrlicht wird. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Weil wir ihn lieben, wollen wir seine Gebote halten. Und noch den Vers 11. Ich sage euch das, damit meine Freude, und zwar seine Freude, nicht unsere Freude, die an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Vater, ich danke dir für dieses gigantische Beispiel, für diese gigantische Geschichte in der Bibel, die du so oft betont hast, Jesus. Du hast diese Bibelstelle nicht einfach kurz in zwei Sätzen gesagt. Du hast es nicht einfach kurz runtergepredigt, sondern du hast uns gezeigt, wie wichtig diese Bibelstelle ist. Wie wichtig es ist, mit dir verbunden zu bleiben. Deswegen hast du es so oft betont. Und ich danke dir, dass wir so viel daraus lernen dürfen. Warum immer wieder der Wein? Warum immer wieder der Weinstock? Warum du der Weinstock und wir die Reben? Ich danke dir, dass du uns das heute gezeigt hast und auch noch weiter die Woche über den jedem Einzelnen wirklich offenbarst, dass jeder noch mehr Nuancen, noch mehr Details darin versteht und Offenbarung hat, was das Ganze bedeutet und wie viel wir daraus lernen dürfen. Danke, Herr, dass du so ein bildliches Beispiel uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir heutzutage alle Hilfsmittel haben, um das alles zu verstehen. Dass wir googeln können und recherchieren können, was hat es mit so einem Weinstock auf sich. Und alles, was damals für diese Menschen so selbstverständlich war, die Menschen haben dieses Beispiel sofort greifen können, weil sie wussten, was das für eine Arbeit ist. Aber ich danke dir, dass wir heutzutage wirklich die Möglichkeiten haben, um sowas zu erforschen und rauszufinden, dass wir das auch verstehen können. Und ich danke dir für alle jüdischen Bräuche und alles, was wir in der Bibel irgendwie auf unser Leben beziehen können, dass wir so viel verstehen können und dass so viel in deinem Wort steckt. Und ich danke dir, dass du uns wirklich zeigst, wie wir mit dir verbunden bleiben können, dass du uns immer wieder ziehst. Und ich danke dir, dass du uns formst, dass du uns beschneidest. Und ich erlaube dir, Herr, wirklich mein Herz zu formen, mich zu beschneiden, mich zu biegen, alles wegzuschneiden, was mir und dir im Weg steht, alle Ranken, die ich selbst erbaut habe, wegzuschneiden, damit nur du mir Halt gibst. Und ich danke dir für all diese Momente, in denen du, wenn wir dir erlauben, diese Ranken wegzunehmen, in denen du uns zeigst, dass wir kurz ohne Halt sind und du kommst und uns festhältst. Ich danke dir, dass du uns in jedem Sturm fest mit dir verankert in diesem Boden stehen lässt. Und ich danke dir für jeden Draht, der uns hält, den du hingebaut hast, damit wir stabil stehen können, damit wir deinen Halt haben. Und ich danke dir wirklich für alle diese gigantischen Aufgaben, die wir hier lernen durften, die du in unserem Herzen vollbringen möchtest. Ich danke dir, dass du der Weinstock bist und wir die Reben sind, dass wir das nicht alleine schaffen müssen, perfekt zu werden, sondern dass wir es nur können durch Glauben an dich, dass wir nur gerecht sind durch Glauben an dich. Und ich danke dir wirklich für dein Werk, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich ein liebevoller Weingärtner bist und das jedem Einzelnen zeigst und offenbarst, dass du voller Liebe diesen Weinberg pflegen möchtest, dass du Lust hast, diesen Weinberg zu pflegen, dass es für dich keine mühsame Arbeit ist, sondern voller Liebe, weil du dich freust, die Früchte am Ende zu ernten. Und ich danke dir, dass du all diese Schutzmaßnahmen, die wir haben in der Bibel, dass du sie uns immer wieder in Erinnerung führst, dass wir dran denken und dass wir wachsam sind vor diesen kleinen Füchsen sowie vor den großen wilden Tieren, dass wir wirklich wachsam sind und unsere Früchte, unsere Herzen und unsere Familie, unser Haus beschützen und wirklich deine Schutzmittel, die du uns schon gegeben hast, auch in Anspruch nehmen. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir wirklich, dass jeder übernatürliche Offenbarungen aus dieser Bibelstelle greifen kann. Und ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir so viel von dir lernen dürfen. Danke, Herr. Amen.